Ja, das Jahr ist ja nun gerade ein paar Tage alt und ich weiß nicht, wie es bei euch angefangen hat. Ich hoffe gut. Ich mache gerade die Erfahrung, die ist nicht so schön, wenn Gott einem mal so richtig seinen göttlichen Scheinwerfer aufs Herz leuchtet und einem mal so die Ecken zeigt, wo es unaufgeräumt ist, wo Sünde ist und wo ich denke, meine Güte, ich dachte eigentlich, da wäre schon vieles erledigt. Und mir ist klar, warum, neu klar und tiefer klar geworden, warum wir einen Erlöser brauchen, warum ich einen Erlöser brauche. Weil ich absolut in meinem Herzen schlecht bin und nichts Gutes in mir habe. Und das gilt für uns alle. Und da ist echt so die Frage, wie können wir in diesem Zustand, den wir haben, wie können wir eigentlich Jesus vernünftig nachfolgen? Und der Bibelvers, den es heute geht, ist aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Ich glaube, dahinter geht es noch weiter, aber ich lese die erstmal vor. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, in dem vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. In dem Text wird unser Leben als Nachfolger Jesu mit einem Lauf verglichen. Einem Wettlauf, vergleichbar einem Marathon. Kein Sprint, kein Kurzstreckenlauf, kein 100-Meter-Lauf, den man schnell hinter sich hat, sondern ein Marathon. Ihr wisst sicherlich alle, was ein Marathon ist. Ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, wie lang diese Strecke ist. 42, etwas Kilometer. Also ich würde mich schon mit 4,2 schwer tun, aber 42. Und deswegen ist dieser Vergleich sehr treffend. Der Startschuss zu diesem Lauf, den haben wir alle erlebt, wenn unser Leben mit Jesus beginnt. Und den Zieleinlauf erleben wir, wenn wir eines Tages sterben, diese Welt verlassen. Wir haben unser Ziel erreicht, das ewige Leben. Die Athleten, die Laufsport betreiben, die schauen sich ihre Wettkampfläufe als Aufzeichnung an und analysieren ihren Laufstil, schauen sich ihre Fehler an, um zu gucken, was sie beim nächsten Mal besser machen können. Und im Grunde ist das auch gut, mal Bilanz zu ziehen. Wie bin ich bisher eigentlich mit Jesus gelaufen? Es ist vielleicht auch unbequem, sich mal anzugucken, wie war denn das Ganze? Wie bin ich im letzten Jahr mit Jesus gelaufen? Oder überhaupt bisher in meinem Leben mit Jesus gelaufen? Weil man muss sich mit seinen eigenen Fehlern auseinandersetzen. Man muss sich mit seinem Scheitern auseinandersetzen. Man muss sich, und das ist die Erfahrung, die ich gerade mache, gefallen lassen, dass Gott einem zeigt, guck mal, so bist du ganz tief in deinem Herzen, in den verborgenen Ecken und Winkeln und Kammern. Wenn ich da mal Licht anmache, dann siehst du das. Das gilt natürlich nicht für die, bei denen zum Beispiel im letzten Jahr alles total ganz und rund lief und die keine Fehler gemacht haben, bei denen kein Scheitern zu verbuchen ist. Die brauchen sich um diese Passage jetzt gar nicht kümmern. Aber ich frage mich, kenne ich so jemanden? Ich glaube nicht. Ich kenne keinen. Und wenn man sein Leben analysiert und mal so ein bisschen Bilanz zieht, dient ja nicht dazu, zum Beispiel in einer Wanne voll Selbstmitleid ein großes Bad zu nehmen, weil ja so vieles schiefgegangen ist, sondern Rückschau halten, Bilanz zu ziehen, sich dein Leben anzugucken, das dient ja auch mal dazu, aus den Dingen zu lernen, die falsch gelaufen sind. Damit sie beim nächsten Mal besser laufen. Ich bin nicht besonders gut darin, aus meinen Fehlern zu lernen, aber wir sind ja alle unterwegs. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich habe mich beim Lernen für Prüfungen ganz gern verzettelt. Dann lernt man was und fragt sich am Ende, sag mal, du warst doch so viel abgelenkt, hast so viel verschiedene Sachen gemacht und bist eigentlich nicht wirklich vorwärts gekommen. Bilanz ziehen heißt, man lernt aus den Fehlern. Ich lege jetzt zum Beispiel einen Zettel nebenbei. Ich habe meine Uhr, hat so eine Stoppuhrfunktion, die habe ich auf 15 Minuten gestellt. Alle Viertelstunde piept mich die Uhr an und ich kann gucken, habe ich in der letzten Viertelstunde eigentlich wirklich gelernt oder was habe ich in der letzten Viertelstunde wirklich gemacht? Und dann geht's weiter. Aus den Fehlern, die man gemacht hat, lernen, damit man sie nicht ständig wiederholt. In der Vergangenheit bin ich immer wieder in den gleichen Gehörden gestolpert und habe mich langgelegt. Und die Leute aus meinem Umfeld, die können ein Lied davon singen, wo ich gescheitert bin und weswegen es gut ist, das Ganze zu analysieren. Diese Predigt gilt insofern auch ganz besonders mir. Aber was hinter uns liegt, ist nur noch zu einem nützlich. Nicht um zu jammern und zu bedauern, dass ja alles so schlimm ist und das Leben ja so doof ist, sondern um aus unserer Erfahrung zu lernen, dass wir bei der nächsten Etappe des Wettlaufs, denn der Lauf ist ja noch gar nicht zu Ende, besser vorwärts kommen. Es gilt, mit Ausdauer in dem vor uns liegenden Wettlauf zu laufen. Sprich, unser Leben mit Jesus so zu leben, dass wir nicht über sämtliche Hindernisse, die uns da in den Weg gelegt sind, auch drüber stolpern. Sondern am besten, dass wir in 2016, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, Hindernisse überspringen oder umrunden, bei denen wir in 2015 noch gestolpert sind. Da weiß jeder selber, was seine großen Stolpersteine sind. Und dieser Text im Hebräerbrief hier ist so eine, wie so eine Trainingsanleitung. Wie kann ich diesen Wettlauf erfolgreich leisten? Wie kann ich also meinen Wettlauf 2016, wie könnt ihr euren Wettlauf 2016 auf gute Weise laufen? Ich lese den ersten Vers vor nochmal. Deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Der Schreiber des Briefes fordert uns auf, dass wir jede Bürde und Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen sollen. Da könnte man denken, ha, du machst es dir wirklich zu leicht, mein lieber Schreiber. Hast du eine Ahnung davon, was ich so für Bürden mit mir rumschleppe? Wie soll ich die denn ablegen? Die sind ja so schwer. Und ausdauernd war ich sowieso noch nie. Weder im Sport noch anderswo. Der Kerl hat leicht reden. Dem ging das vielleicht so locker und flockig von der Hand, der das hier geschrieben hat, den Hebräerbrief. Aber die Begründung, warum wir die Bürde und die Sünde ablegen und laufen sollen, ist interessant. Er sagt nicht, damit ihr besser vorwärts kommt, das wäre ja logisch, sondern weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Mein Sohn wird jetzt spätestens dann fragen, Papa, was ist eine Wolke von Zeugen? Was soll ich denn darunter verstehen? Im Wetterbericht habe ich die auf jeden Fall noch nie gehört. Man kann anders sagen, weil wir um uns herum eine so überwältigend große Anzahl von Zeugen um uns haben. Zeugen, die Dinge mit Gott erlebt haben und berichten können, wie Gott in ihrem Leben gehandelt hat. Zeugen nicht im Sinne von Leuten, die unserem Lauf zugucken und Zeuge unseres Laufens oder Vorwärtsstolperns oder Vorwärtsrennens sind, sondern es geht um, wie ich schon sagte, um Leute, die schon ganz viel erlebt haben, vielleicht auch um Leute, die den Lauf schon gelaufen sind oder kurz vorm Ziel sind und Mut machen können durch ihre Erlebnisse während ihres Laufes. Oder es geht um Leute, die mit uns laufen, vielleicht schon weiter sind auf der Strecke und uns durch ihr Leben und Erleben Mut machen können, dass auch wir diesen Lauf schaffen. Denn sie haben es ja auch geschafft. Die können uns vielleicht sagen, weißt du, wenn du da hinten an der Stelle bist, da kommt so ein Hindernis und ich sag dir, wie du drüber kommst. Und du kannst vielleicht denjenigen, der hinter dir läuft, sagen, du pass mal auf, da kommt so ein Hindernis. Da musst du aufpassen und ich sag dir, wie du drüber kommst. Ich hoffe, ihr versteht diese Bild- und Symbolsprache. Wenn wir Erfahrungen gemacht haben, wie wir Schwierigkeiten überwinden, wie wir Sünde ablegen, wie wir gegen Versuchung kämpfen, dann ist das nicht nur für uns gut, sondern auch für die um uns rum, weil die davon profitieren können, wenn wir ihnen mitteilen, wie wir damit klargekommen sind, mit unseren Siegen und mit unseren Niederlagen. Denn auch daraus können andere lernen. Und dass es so eine große Zahl ist, die macht mir zusätzlich Mut. Es ist ja von einer großen Zahl von Zeugen die Rede. Wenn mir 2 oder 3 Leute, die körperlich fit sind und sowieso dauernd gefährliche Sachen machen, wie Bungee-Jumping und alle möglichen Sachen, die ich nie tun würde, zum Beispiel durch ein gefährliches Sumpfgebiet laufen oder so, wenn die sagen würden, ich habe das geschafft, das würde mich nicht besonders motivieren, das auch auszutesten. Weil die machen ja dauernd solche Sachen, diese 2 oder 3. Und auch wenn sie 100-mal betonen, dass der Weg sicher ist, das wäre nicht der Anlass für mich zu sagen, das muss ich auch unbedingt mal ausprobieren, weil, wie gesagt, 2 oder 3, die das sowieso dauernd machen, überzeugen mich nicht. Aber wenn 100 verschiedene Leute, ganz normale Menschen wie du und ich sagen würden, ich habe den Weg durch Sumpfgebiet genommen und ich sag dir, der ist gut gangbar, würde ich mich wohl auch trauen. Wir haben es in der Hinsicht als Christen hier in Deutschland im 21. Jahrhundert wirklich gut. In uns stehen viel mehr Zeugenberichte zur Verfügung als den Christen zur Zeit des Hebräerbriefs. Und schon dort ist von einer überwältigend großen Anzahl von Zeugen die Rede, weil sie zurückblicken konnten auf die Glaubenshelden, die manchmal gar nicht so eine Helden waren, im Alten Testament. Abraham, der Vater des Glaubens, der seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat aus Angst. Gideon, sei gegrüßt, du starker Held, hat sich in der Kälte versteckt, aus Angst vor den Feinden und hat an Gottes Reden so gezweifelt, dass er 2-mal eine sehr sichtbare Bestätigung brauchte. David, der als ein Gerechter vor Gott galt und als ein Held des Glaubens hervorgehoben wird, ein Mörder und Ehebrecher. Menschen, die doch nicht so, die doch nicht so perfekte Helden sind und trotzdem den Lauf sind. Und wir haben auch noch all die Leute, von denen wir lernen können aus den letzten 200 Jahren. Es gibt so viele gute Bücher, Hörbücher, Filme, Vorträge oder andere Möglichkeiten, wo wir von Lebenszeugnissen von Menschen erfahren, die Jesus nachgefolgt sind oder noch nachfolgen und dabei wirklich ein großes Vorbild sind. Und wir können davon unglaublich profitieren. Ich kann jedem empfehlen, sich mal eine Biografie von einem Menschen, der mit Jesus gegangen ist, vorzunehmen und zu lesen. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Hudson Taylor kennt, der große China-Missionar. Das ist gut, das zu lesen, durch welche Schwierigkeiten er gegangen ist und gesiegt hat. Mit Gottes Hilfe, nur mit Gottes Hilfe. Und dann kann man sagen, Mensch, wenn der das geschafft hat, mit solchen Schwierigkeiten klarzukommen, dann werde ich mit meinen Kleinigkeiten auch noch klarkommen mit Gottes Hilfe. Das ist gut, sich auf solche Dinge einzulassen und sich nicht entmutigen zu lassen von dem Weg, der vor einem liegt, sondern sich ermutigen zu lassen von denen, die schon diesen Weg gegangen ist. Und man braucht vielleicht auch gar nicht so weit schweifen, dass man sich Biografien holt. Hier sind Leute, jede Menge um euch rum, die haben auch ein gutes Stück Strecke, schwieriges Wort, zurückgelegt. Jeder von euch ist mit Jesus gegangen und gelaufen und ihr seid nicht gerade erst 2 Jahre im Glauben. Und ihr habt alle Dinge erlebt, wo andere profitieren können. Wo jemand zum Beispiel sagen kann, Mensch, ich habe da Schwierigkeiten. Jemand sagt, Mensch, ich weiß, wie man da klarkommt mit. Ich habe das schon erlebt. Ich kann dir da helfen. Wir haben um uns eine Wolke von Zeugen, die uns motivieren kann, den Lauf zu laufen. Und steht dort aber auch, und das ist ja die Begründung dafür, die Last abzulegen, die Wolke von Zeugen, dass wir die Last auch ablegen sollen und die uns so leicht umstrickende Sünde. Das klingt erstmal schwierig. Mir geht's doch häufiger so, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, dass ich die Dinge, die mich belasten, immer wieder mit mir rumschleppe, drüber nachdenke, seufze, weitermache in meinem Alltag. Die Last ist immer noch da, denn die geht nicht von alleine. Deswegen sollen wir sie ja ablegen. Die verschwindet nicht, wenn wir schneller rennen. Die verschwindet nicht, wenn wir anhalten. Verschwindet noch nicht mal, wenn wir uns schütteln. Schüttelt euch mal mit dem Rucksack, weil der auf dem Rücken nervt. Ja, der geht nicht ab. Den müsst ihr ablegen. Ganz bewusst. Und das Gleiche gilt auch für die Sünde. Die geht auch nicht von alleine. Sünde ist wie ein anhänglicher Hund, der nicht zu einem gehört, aber ständig mitläuft, nicht von der Seite weichen will. Solche Hunde haben die Angewohnheit, dass sie sich nur kurz verscheuchen lassen und dann warten sie auf die Gelegenheit, wiederzukommen. Aber im Vergleich zu so einem normalen fremden Hund, der mal irgendwo mitläuft und einen begleitet, ist Sünde schlimmer. Ein normaler fremder Hund, der nun mal unbedingt mit dir laufen will, der ist vielleicht lästig, weil er nicht weggehen will und auch gar nicht zu dir gehört und du weißt auch gar nicht, was du mit ihm anfangen sollst und wo sein Herrchen ist. Aber im Grunde läuft er nur mit dir mit. Die Sünde ist ein gemeingefährliches, beißwütiges und hinterhältiges Biest. Wenn du sie mit dir laufen lässt und tolerierst, dass sie dich begleitet, dann wird sie dir vor den Füßen umherrennen, dann kommst du ins Stolpern, sie behindert deinen Lauf, sie wird dich ins Hosenbein beißen oder an deiner Wade sich verbeißen und dafür sorgen, dass du bloß nicht weiterlaufen kannst. Und wenn du sie dann vielleicht verscheucht hast, irgendwo, dann hast du immer noch die Beißwunden und du kommst nur stolpernd vorwärts, bis das verheilt ist. Dieses Vieh an seiner Seite zu dulden, dass es mitläuft, ist dumm und gefährlich. Und oft genug sind wir, bin ich, so dumm. Und ich habe mich dadurch nochmal bestätigt gefühlt, dass es total bescheuert ist, wenn man merkt, die Sünde läuft neben einem wie so ein treuer Hund. Das einfach zu sagen, na ja, der wird schon nichts machen. Solange ich sie nicht zulasse, sondern nur neben mir läuft, passiert ja nichts. Nein, das passiert. Und wie werde ich diesen Hund los? Diesen gemeingefährlichen Hund namens Sünde. Wie kann ich verhindern, dass Sünde mich in meinem Lauf hindert und bremst? Das ist eine ganz entscheidende, vielleicht die entscheidende Frage. In unserem Vers aus dem Hebräerbrief, da steckt eine Eigenschaft der Sünde drin, die die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die uns so leicht umstrickt. Das ist so hier mal ein Faden, da mal ein Faden. Vielleicht merkt man das gerade erstmal gar nicht so sehr. Aber jemand, der umstrickt ist, was wird der? Bewegungsunfähig. Kann nicht mehr laufen. Wie werde ich das los? Die Antwort liegt in dem Teil des Verses, in dem es heißt, indem wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Indem wir aufschauen auf Jesus. Hinschauen heißt hier mehr als ein simples Hinblicken. Wir wenden uns an ihn im Gebet, wir bringen ihm die Lasten, die Sünde oder die Sünden und bitten ihn, uns all das Zeugs, was uns am Laufen hindert, abzunehmen. Denn wir, aus unserer eigenen Kraft, sind dazu nicht in der Lage. Aber wenn wir unseren Blick eben abwenden von den Dingen, die uns belasten und von der Sünde, die uns festhalten will, damit wir ja Jesus nicht nachfolgen können, sondern wenn wir uns bewusst Jesus hinwenden und ihn bitten zu helfen, dann werden wir diese Hilfe auch erleben. Ihr kennt das schon, wenn ich jemanden zitiere, zitiere ich gerne und häufig Charles Haddon Spurgeon. Und er sagte in einer Predigt über den gleichen Bibeltext, blicke auf Jesus und fürchte dich nicht. Du kannst nicht straucheln, wenn du, während du gehst, deine Augen auf Jesus richtet. Lass uns unseren Blick voll Vertrauen, Erwartung und Hoffnung zum Herrn erheben. Ein einziger Blick auf den Gekreuzigten bedeutet Leben, Licht, Freiheit und Liebe. Unser Leben hängt davon ab, dass wir aufsehen auf Jesus. Etwas später sagt er, keine Begierde ist zu mächtig, keine Lieblingssünde zu tief eingefleischt. Wir können sie überwinden durch die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Glaube es, dass deine Sünde eine schon abgetane Sache ist. Wirf dich, deine Gedanken und alles, was dich bedrängt, auf Jesus und sieh, ob er nicht die Kraft hat zu erretten. Er kann die entsetzlichen Einflüsterungen des Feindes zum Schweigen bringen. Alle, die ihren hoffnungslosen Zustand fühlen, sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Die Errettung geschieht nicht dadurch, dass wir unser eigenes Verderben kennen, sondern dadurch, dass wir uns völlig auf die Erlösung durch Jesus Christus verlassen. Christus braucht nichts mehr zu vollbringen, um deine Vergebung zu bewirken. Das Versöhnungswerk ist ganz vollbracht. Gib deinen Halt an allem anderen, außer an Christus, auf und lass dich fallen. Lass alles los, das Vertrauen auf deine Werke, auf deine Gebete oder Gefühle. Weder deine Gnadenerfahrung noch deine Empfindung sind der Quell deines inneren Lebens. Du musst einfach vom Vertrauen auf Christus dich nähren. Unsere Weisheit besteht darin, dass wir auf den Herrn blicken. Mein Glaube ruht nicht auf dem, was ich bin, fühle oder weiß, sondern auf dem, was Christus ist, was er getan hat, was er jetzt noch für mich tut. Mein Vertrauen steht nicht darauf, dass ich heilig bin, sondern darauf, dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Lass dein Selbstvertrauen und wirf dich in Jesu Arme. Mehr und besser könnte ich dazu nichts sagen, deswegen habe ich Spurgeon zitiert, weil er das so brillant auf den Punkt bringt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen und wahrscheinlich könnt ihr das auch. Wenn ich auf meine Lasten gucke, meine Probleme und meine Sünde, dann komme ich nicht vorwärts. Das ist doch ganz ähnlich wie bei Petrus. Solange er auf Jesus geguckt hat, konnte er auf dem Wasser gehen. Als er auf die Wellen guckte, ist er untergegangen. Wenn ich alles bei Jesus am Kreuz ablege, weil ich auf ihn schaue, dann kann ich befreit laufen. noch ein Wort zu den Lasten, weil wir jetzt bisher nur von dem Thema Sünde redeten. Total an der Seite verrutscht hier gerade. Lasten, damit ist nicht gemeint, dass wir, das ist jetzt nicht vergleichbar, sowas Ähnliches wie Sünde, sondern Lasten sind Dinge, die uns belasten, weil sie uns verletzen oder weil sie uns behindern. Lasten müssen aber nicht nur seelische Verletzungen sein oder Sorgen. Lasten können auch Dinge sein, die an sich nicht schlecht sind, uns aber doch beim Laufen behindern. Weil so oft denken wir bei Lasten immer nur an Sorgen und Verletzungen. Aber es gibt ganz andere Menge Dinge, die einem wirklich blockieren können beim Laufen. Ich möchte da keine Pauschalurteile fällen, weil das auch jeder anders sieht und es für jeden anders ist. Ich für meinen Teil kann nicht gut laufen, wenn ich einen internetfähigen PC, jede Menge Bücher, eine übergroße Menge Freizeit, die mit Dingen verplant ist, die mit Gottes Reich nichts zu tun haben, mit mir rumschleppe beim Laufen. Dann komme ich eben nur schlecht voran. Wenn ich will aber noch bis nachts um eins lesen, im Internet sein oder was auch immer als Motto habe, dann bin ich nicht in der Lage, gut zu laufen, wie ich es könnte, wenn ich ausgeschlafen bin. Das sind alles Dinge wie Lesen, die an sich nicht schlecht sind. Im Internet surfen, wenn man auf vernünftigen Seiten ist, ist an sich auch nicht schlecht. Aber wenn man es so betreibt, dass man bis nachts um 12:30 dran ist und man muss morgens früh um 6 wieder aufstehen, dann kann man nicht laufen, dann kraucht man nur noch. Frag doch mal für dich, Jesus, welche Last dieser Art aus seiner Sicht du ablegen müsstest, damit du besser laufen kannst. Frag ihn doch mal, was sind solche Lasten, die an sich nicht schlimm sind, wo du aber denkst, dass sie mich hindern, dir besser nachzufolgen. Das Entscheidende allerdings ist wirklich der Vers, dass wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieser Satz, der ist ganz wichtig. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich finde ihn befreiend. Nicht nur, dass er unsere Lasten abnehmen will, indem wir auf ihn aufschauen. Er ist es, der in uns Glauben wirkt. Er hat ihn in uns begonnen, als wir Christen wurden. Und er beginnt ihn immer wieder neu, wenn er uns herausfordert, ihm zu vertrauen. Wenn wir dann Ja sagen, dann mag es aussehen wie unsere eigene Entscheidung, aber letztlich hat Jesus in uns bewirkt, dass wir Ja zu diesem Vertrauensschritt sagen, weil er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist es auch, der dafür die Verantwortung trägt, dass dieser Glaube vollendet wird. Er ist es, der diese Verantwortung trägt, dass der Glaube in uns vollendet wird. Häufig denken wir, wir haben die Verantwortung dafür, vorwärts zu laufen und den Glauben zu vollenden. Unsere einzige Verantwortung ist, aufzuschauen zu Jesus, ihn anzuschauen, auf ihn hinzublicken, ihn im Fokus unseres Lebens zu haben. Er ist es dann, der die Verantwortung dafür trägt, dass unser Glaube vollendet wird, so dass wir eines Tages ins Ziel des himmlischen Laufes laufen werden mit erhobenen Armen und voller Freude, weil wir endlich da sind. Jetzt haben wir so ein paar Tipps aus diesem Text genommen. Wie können wir befreit laufen? Aber es ist ja nicht nur entscheidend, dass wir anfangen, sondern entscheidend, dass wir durchhalten. Weil ich sagte schon, das ist kein 100-Meter-Lauf, sondern das ist ein langer Lauf. Und durchhalten kann manchmal anstrengend sein. Kleine Anekdote dazu, als ich in der 5. Klasse war, da gab es so eine unselige Erfindung mit dem Namen Crosslauf. 4,5 Kilometer um den Öchendorfer See in Hamburg. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr hat unsere Schule diesen Crosslauf im Herbst veranstaltet. Und zu allem Überfluss haben wir die letzten 3 Sportstunden vor dem Lauf dazu verwendet, dafür zu üben. Ich war kein großer Freund dieses Laufes, könnt ihr euch denken. Aber eine Sache, so viel Ehrgeiz hatte ich, die war mir wichtig, wenn ich denn schon nun mitlaufen muss. Ich wollte durchhalten. Ich wollte nicht gehend ins Ziel kommen, so nach dem Motto, ich hab's nicht geschafft. Ich wollte nicht derjenige sein, der zum Schluss irgendwo hinterher humpelt. Ich wollte durchkommen. Und ich wollte unbedingt durchhalten. Meine Motivation war, ich möchte nicht blöd beglotzt werden als der Letzte, aber auch, ich möchte mich nicht vor mir selber schämen müssen, dass ich das nicht schaffe, da laufend ins Ziel zu kommen oder aufgeben zu müssen. So habe ich mich gezwungen zu laufen und nur kurze Gehpausen einzulegen, wenn sie nötig war. Wir haben für unseren Lauf als Christen eine bessere Motivation, wenn wir mal müde werden beim Laufen. Nicht auf die Umstände schauen oder auf unsere Müdigkeit, sondern wieder in Anhandlungen des ersten Verses betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen und ermattet. Geht es wiederum darum, Blick auf Jesus, betrachten, schau ihn an, betrachte Jesus. Und das ist nicht sowas wie, ich gucke dahin, ja, da ist eine Lampe. Ich gucke dahin, da vorne, da sitzt Guido. Betrachten hat was Meditatives. Wart ihr schon mal irgendwo und habt euch so ein Gemälde betrachtet? Normalerweise geht man an so ein Gemälde nicht ran mit, oh, da ist ein Reiter und ein Pferd drauf, oh, geh weiter. Sondern man guckt sich ein Gemälde normalerweise an und schaut sich das genau an. Man denkt darüber nach, was hat sich dieser Maler dabei eigentlich gedacht, dass er das so genau so gemalt hat. Und in diesem Sinne sollen wir Christus betrachten, seine Geduld, aushalten, an Widerstandes, den er für sein Dienst hier geerntet hat. Es holpert hier aber. Beim Betrachten, Beten, mit ihm ins Gespräch kommen, da bekommen wir neue Kraft. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir ihn betrachten, dann werden wir gestärkt werden. Das ist wie tanken. Wir werden neue Kraft für den Lauf bekommen und die Müdigkeit wird von uns abfallen. Und ich würde vorschlagen, unterzieht das mal einem Praxistest. Jeder von uns kommt an Punkte, wo er sagt, ich bin so müde, das ist so anstrengend, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann sagen, okay, aber weil es da steht, wir sollen den betrachten, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit wir nicht ermüden und unsere Seelen nicht ermatten. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich schaue auf Jesus, ich nehme mir Zeit mit ihm, ich rede mit ihm, ich schaue mir sein Wesen an, ich danke ihm dafür, dass er so ist, wie er ist. Und dann wollen wir mal gucken. Ich würde wetten und ich würde, wäre bereit, da sogar was entgegenzusetzen in einer Wette als Wetteinsatz, dass das funktioniert. Wenn wir uns wirklich darauf einlassen, Jesus anzuschauen, dann bin ich sicher, wir werden Kraft bekommen und die Müdigkeit wird von uns abfallen. Und angesichts all dieser Trainingshinweise für den Lauf, denke ich, haben wir jeden Grund voller Mut, auf die Etappe 2016 zu schauen, wo wir ja schon ein Stück gelaufen sind. Auch hier erwarten uns wieder gute Wege, die leicht zu laufen sind. Sumpfetappen, Bergetappen, Strecken, die mitten durchs Gestrüpp gehen und jede Menge Hindernisse. Hunde, die uns begleiten wollen, obwohl wir sie nicht dabei haben wollen, und Lasten, die uns während des Laufens aufgedrückt werden können, aber davon sollten wir uns nicht ermutigen lassen. Lasst uns aufschauen auf Jesus. 2016 ist deine Chance, Jesus ganz neu wieder in den Fokus deines Betrachtens zu rücken, zu sagen, das ist das Jahr, wo ich auf ihn nochmal ganz neu und ganz anders gucke und wo ich mir wirklich Zeit nehme, wirklich ihn anzuschauen, wie er ist. Er hat die Etappe schon vorbereitet. Er weiß, was kommen wird. Er kennt die Zukunft und alles, was uns erwartet. Darum können wir und sollten wir zu ihm aufschauen und erinnern, lasst uns daran erinnern, während des ganzen Laufes, lasst uns aufschauen zu ihm. Amen.